ARD Sounds.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Punkt 1, Inklusion beginnt im Kopf. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Es müssen eben Kinder und Jugendliche von früh auf begreifen und lernen, dass eben Menschen mit Behinderungen, Menschen mit anderer Hautfarbe zu unserer Gesellschaft und unserem Leben dazugehören, genauso wie verschiedene Augenfarben. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel zum Erfolg, dass eben da sozusagen der Fokus drauf gelegt wird.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Leopold ist Arzt und er hat diastrophische Dysplasie. Das bedeutet, dass er verglichen mit anderen Erwachsenen sehr klein ist und dass er auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Mit mir spricht er über seinen Traumberuf Arzt und über die Bedeutung von Inklusion in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr, wie alle weiteren Folgen, in ARD Sounds finden könnt.
Ich habe eben eine angeborene Behinderung schon seit, ich kenne es nicht anders, ich glaube, das muss man auch so realistisch sehen. Diastrophische Dysplasie, das ist eine sehr besondere Kleinwuchsform. Und damit bin ich eben zur Welt gekommen. Und für mich ist das kein Schicksal. Für mich ist es der Ist-Zustand, für mich ist es die Normalität. Und genau, so lebe ich jetzt seit 34 Jahren. Und ich glaube eigentlich ganz gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, das kann ich am Ende des Tages jeden Tag von mir behaupten. Und ja, also dementsprechend, ich glaube, um es kurz zu fassen, mein Schicksal ist, dass ich ein normaler 34-jähriger Mensch bin, der mit Höhen und Tiefen zu kämpfen hat am Ende des Tages, wie jeder und jede, und nebenbei noch eine Behinderung habe. Ich glaube, um sich das einmal vorzustellen, ich bin 1,34 groß, kann aber nicht so gut laufen. Dementsprechend nutze ich verschiedene Rollstühle im Alltag. Habe auch bei der Arbeit, wenn ich als Arzt tätig bin, Arbeitsrollstuhl. Das ist eben nochmal ein spezieller Rollstuhl, der hochfahrbar ist. Das ist eine Arbeitsplatzausstattung, ganz klassisch, wie man das kennt vielleicht auch. Ein klassisches Beispiel wäre für jemanden im Büro, der einen Stehschreibtisch bekommt, weil er immer Rückenprobleme hat. Und genauso habe ich eben einen Arbeitsrollstuhl. Und mit dem würden Sie mich antreffen im Krankenhaus oder in der Praxis, dann treffen Sie einen 1,34 Meter großen Arzt mit ein bisschen wuscheligen blonden Haaren und grünen Augen und einem norddeutschen Gemüt, würde ich sagen, der eben mit seinen 1,34 im Rollstuhl vor Ihnen sitzt.
Leopold lebt mit einer Behinderung, nicht mit einer Krankheit. Diese Unterscheidung ist ihm ganz wichtig.
Ich würde sagen, es ist eine Behinderung. Das würde ich auch ganz klar medizinisch trennen zwischen, es gibt Menschen mit einer Behinderung, einer angeborenen Behinderung, es gibt Krankheiten und es gibt akute Erkrankungen. Ich würde das tatsächlich alles voneinander trennen, weil wenn ich in ein Krankenhaus gehe und ich habe eine Blinddarmentzündung, dann habe ich einerseits meine Behinderung, das ist angeboren, und ich habe andererseits eine akute Erkrankung. Wenn ich jetzt Bluthochdruck entwickle, dann habe ich immer noch meine angeborene Behinderung, habe dabei eine Krankheit, einen Bluthochdruck. Und wenn ich dann noch eine Blinddarmentzündung habe, dann habe ich eine akute Erkrankung noch dazu. Da würde ich schon auch spitzfindig sein, tatsächlich, weil der Begriff Krankheit kommt ja einfach von, es weicht von der Norm ab, es ist krank sozusagen. Das ist so ein bisschen, da will ich jetzt gar nicht so auf den Wörtern rumreiten, aber am Ende des Tages ist es sehr negativ konnotiert. Kein Mensch sagt, ich bin krank und meint das positiv. Und in dem Fall habe ich eben eine angeborene Behinderung. Diese Behinderung betrifft vor allem die langen Röhrenknochen. Also man muss sagen, ich habe eben einen angeborenen Kleinwuchs. Ich bin eben 1,34. Ich habe kürzere Arme, kürzere Beine. Das wird sich nie mehr verändern. Die werden nicht schrumpfen, die werden nicht wachsen. Was ein bisschen der Fall ist bei diastrophischer Dysplasie, und das unterscheidet sich eben von den normalen Kleinwuchsformen, sag ich jetzt mal, wie Achondroplasie. Das ist eben die Kleinwuchsform, die sehr viele kennen, vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer kennen. Da gibt es viele bekannte SchauspielerInnen, die das haben, oder auch bekannte Sportler in Deutschland, die eben Achondroplasie haben. Und der Unterschied da ist tatsächlich, dass diastrophische Dysplasie eben auch damit einhergeht, dass der Knorpel ein bisschen betroffen ist, der Gelenke. Das heißt, man hat schneller Arthrose. Und diese Arthrose, die führt eben dazu, dass man zum Beispiel Gelenkprobleme haben kann, also so Gelenkschmerzen. Und diastrophische Dysplasie geht damit einher, dass man Kontrakturen der Gelenke haben kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch meine Knie oder meine Hüften nicht durchstrecken. Und das ist über die Jahre ein bisschen schlechter geworden, wobei man dazu sagen muss, das ist vor allem im Wachstum schlechter geworden. Das ist eigentlich jetzt so die letzten 10 Jahre ungefähr, ist es relativ gleichbleibend, muss man sagen. Aber das kann sich schon auch noch mal ein bisschen verschlechtern. Das ist auch in Ordnung, vor allem wenn man das weiß. Was es aber nicht betrifft zum Beispiel, und da bin ich ganz froh drüber, es betrifft zum Beispiel in keinster Weise irgendwie innere Organe oder so. Also ich habe genauso ein Herz, vielleicht ein bisschen kalt, aber ich habe genauso ein Herz oder eine Lunge oder Nieren wie alle anderen auf der Welt, mutmaßlich zumindest. Und dementsprechend, da ist erstmal nichts, was mit dieser Behinderung zu tun hat sozusagen. Es ist rein, also um es zusammenzufassen, es ist eine reine muskuloskeletale Behinderung. Es ist eine Spontanmutation, also es ist ein Gendefekt. Gendefekt am Ende, muss man sagen. Und ich kann das zum Beispiel nicht vererben, außer die Person, mit der ich zum Beispiel ein Kind kriegen würde, hätte das auch. Das ist ein ziemlicher Zufall, also es ist sehr, sehr selten. Also meine Eltern haben quasi beide diesen Gendefekt in ihrem Erbgut, wenn sie so wollen. Und dann hat es eine 25-prozentige Chance, dass ein Kind, was die beiden bekommen, die Behinderung hat. Also ich habe zum Beispiel noch eine jüngere Schwester und die hat keine Behinderung. Und die ist 3 Jahre jünger als ich, da war das quasi dann ein gewisses Glücksspiel. Da hat meine Mutter damals ganz trocken gesagt, ob ich jetzt 1 oder 2 Rollstühle schiebe, ist dann auch egal. Und dann haben die sich damals dafür entschieden, noch ein Kind zu bekommen. Und das hätte eine 25-prozentige Chance gehabt, auch diese Behinderung zu haben. Hat meine Schwester aber nicht. Genau, und dadurch, dass es aber rezessiv vererbt wird, kann ich es zum Beispiel eigentlich nicht vererben. Außer die Person, eben, mit der ich ein Kind kriegen würde, hätte auch diesen Gendefekt in ihrem Genpool. Das ist aber ultra unwahrscheinlich.
Als Kind und Jugendlicher hat Leopold nie Mobbing oder Benachteiligungen erlebt. Er sagt, dass einer der Schlüssel dazu im Selbstvertrauen liegt.
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Erstens bin ich sehr selbstbewusst erzogen worden und ich glaube, das würde ich auch jeden Eltern raten, die ein Kind mit Behinderung haben, erzieht dieses Kind bitte selbstbewusst, weil ich glaube, am Ende des Tages ist das ein ziemlicher Schlüssel, dass dieses Kind mit Behinderung natürlich nicht in Watte gepackt werden soll und dass man natürlich andererseits auch diese Behinderung akzeptieren sollte und die Grenzen des Kindes wahrnehmen sollte, aber am Ende des Tages dieses Kind auch eine heiße Herdplatte anfassen muss und darf, um zu erfahren, dass die heiß ist, ja, und dass dieses Kind auch selbstbewusst erzogen wird. Und das war bei mir auch so. Ich bin selbstbewusst erzogen worden, ich bin sehr selbstbewusst und ich glaube, aus der Warte heraus bin ich auch immer sehr selbstbewusst aufgetreten anderen MitschülerInnen gegenüber. War aber auch immer schon ein sehr sozialer Typ. Dementsprechend hatte ich auch immer schon einen mehr oder weniger großen Freundeskreis um mich herum. Und die haben natürlich mich auch, weil ich auch andererseits meine Behinderung immer schon akzeptiert habe. Natürlich auch mit Hochs und Tiefs, ne? Also als in der Pubertät fand ich es auch nicht einfach. Aber mit Hochs und Tiefs habe ich meine Behinderung immer akzeptiert. Und das haben halt meine Freundinnen und Freunde auch getan. Und dementsprechend gab es da gar keinen Raum für. Also da war es eher so, wenn wir früher zu Abi-Zeiten, wenn wir feiern gegangen sind und da irgendwas Negatives war, wenn da mal was passiert ist, dass irgendwie irgendein Typ auf der Tanzfläche gelacht hat, dann standen da direkt 6 Freunde von mir drumherum und dann musste der aber aufpassen. Also dementsprechend, da hatte ich immer ein ziemlich gutes Umfeld auch, wofür ich, wie gesagt, total dankbar bin. Das darf man auch nicht als selbstverständlich erachten.
Auch wenn Leopold seine Behinderung als Normalität wahrnimmt und gut damit lebt, gibt es auch Tage, an denen er damit hadert.
Ja, na klar gibt es auch solche Momente bei mir. Und das sind natürlich Momente, wo ich, und das ist dann wiederum auch teilweise, das kann man auch immer umdrehen und so weiter, aber wo ich dann wiederum behindert werde. Ne? Also Momente, keine Ahnung, mein Tag ist sowieso scheiße, ich bin müde, ich komme von der Arbeit, ich habe irgendwie 11 Stunden gearbeitet in der Notaufnahme und dann geht der scheiß Fahrstuhl nicht. Am Ende kann man dann auch argumentieren, warum geht der scheiß Fahrstuhl nicht, aber da stehe ich dann natürlich schon und denke mir so, ach Mann, ey, muss es denn jetzt sein? Vielleicht habe ich dann ja auch keinen Bock nach 11 Stunden Arbeit und mir geht sowieso nicht gut, dann noch irgendwelche Menschen anzuquatschen, die mir die Treppe hochhelfen. Das ist ja auch eine Mental Load, die man dann hat. Und das finde ich dann natürlich nicht toll, muss ich sagen.
Trotzdem fragt er sich nie, warum ausgerechnet ihn die Behinderung treffen musste. Er begreift sie als Teil seiner Identität.
Vielleicht wäre ich nicht so empathisch, vielleicht wäre ich, keine Ahnung, vielleicht hätte ich was anderes studiert, vielleicht würde ich dann nicht mit Ihnen jetzt hier im Podcast sitzen, was mir total viel gibt auch. Ich sehe das nicht als Nachteil, ja. Ich versuche das immer so ein bisschen philosophischer zu sehen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil wenn auf unserer Welt alle Menschen 3 Arme hätten und Sie wären der einzige Mensch mit 2, dann würden Sie wahrscheinlich auch sagen, warum habe ich denn nicht 3? So, aber es ist ja nun mal, die Norm ist ja von uns definiert. Und es ist ja, man vergleicht sich ja. Und wir vergleichen uns ja auch nicht alle mit Usain Bolt. Wir sagen ja auch nicht alle, oh Mann, ich will auch 10 Sekunden 100 Meter laufen. Tun wir ja auch nicht. Und wir sagen ja auch nicht alle, ich will auf den Mount Everest oder ich will ins Weltall fliegen. Weil das eben nicht für alle Menschen machbar ist. Und die menschliche Evolution und menschliche Entwicklung ist ja auch unter anderem deswegen, weil der Mensch eben nicht alles kann. Also es ist nicht natürlich, dass wir von Hamburg nach New York fliegen, weil der Mensch kann nicht fliegen. Das heißt, deswegen hat sich der Mensch überlegt, wir entwickeln mal ein Flugzeug vor 150 Jahren. Und genauso betrachte ich auch meine Behinderung. Ich bin halt anders, ich habe dafür andere Stärken wiederum auch. Und dafür kann ich vielleicht nicht Sachen in 1,90 Meter Höhe erreichen. Dafür kann ich vielleicht besonders gut Kopf rechnen, keine Ahnung. Und so sehe ich das ehrlicherweise. Weil wenn Sie sonst damit anfangen würden, müsste ja jeder darüber traurig sein, was er nicht kann. Weil auch jede Hörerin, jeder Hörer gerade, wenn er mal kurz scharf nachdenkt, gibt es wahrscheinlich ad hoc 10 Dinge, die er oder sie nicht kann. Angefangen bei Stabhochsprung. Deswegen gehen ja auch nicht alle Leute traurig durchs Leben. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie gleichgültig mit meiner Behinderung umgehe oder nicht wahrnehme, dass ich sie habe. Ne? Also so ist es jetzt auch nicht. Aber ich habe halt Hilfsmittel. Und genauso wie eben der Mensch das Flugzeug erfunden hat, ich reite da gerne drauf rum, hat der Mensch halt auch Rollstühle erfunden. Und ich habe halt einen Rollstuhl. So, denn die Krankenkasse ihn mir dann bezahlt. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Leopold ist heute Notfallmediziner an der Charité in Berlin. Ein Arzt aus Leidenschaft.
Also ich glaube, das ist schon mein Naturell so ein bisschen. Ich mag das sehr. Das ist auch Emergency Room. Ich glaube, Charité ist nun mal eins der größten Krankenhäuser Europas und immer auch auf einem der Top-Plätzen weltweit, muss man sagen. Und da ist einfach auch in den Notaufnahmen viel los, auch fachlich viel los. Ich glaube, wenn man ein Krankenhaus ist, was alles abdeckt an Fachdisziplinen und auch vor allem sehr viele Spezialfächer hat, dann kommen natürlich auch die Patientinnen und Patienten mit wirklich auch Kolibris in die Notaufnahme, ja, mit seltenen exotischen Erkrankungen, und da ist viel los und das gefällt mir total. Es fordert sehr, es fordert mich mental, es fordert mich auch körperlich. Also ich finde das auch insgesamt einfach das Gesamtkonzept spannend, dass es sowohl psychisch als auch physisch fordert. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, es ist einfach eine unfassbare Teamleistung. Also wir sind eine riesige Notaufnahme und so eine Notaufnahme funktioniert eben nur im Team. Das ist für mich vielleicht mit Behinderung in dem Fall noch ein bisschen mehr relevanter als für alle anderen. Ich bin in dem Fall kein Einzelkämpfer, aber das sollte auch niemand sein in diesem Gesundheitssystem, ehrlich gesagt. Und deswegen ist es für mich auch immer umso schöner, dass wir so ein großes und gutes Team sind an der Charité, das sich auch gegenseitig hilft und unterstützt und eben auch aufeinander angewiesen ist, weil es eben sehr komplexe Fälle sind. Da braucht man eben verschiedenste Fachdisziplinen, verschiedenste Berufsgruppen, ärztlich, pflegerisch etc. Und darauf kann man sich bei uns ziemlich gut verlassen, finde ich.
Wie reagieren seine Patientinnen und Patienten auf ihn? Wird er immer gleichermaßen respektiert?
Ja, das ist eine spannende Frage, wie Patienten und Patientinnen auf mich reagieren. Viele stellen diese Frage und ich muss Ihnen sagen, sehr häufig gibt es keine Reaktion, weil da auch kein Platz für ist. Ich glaube, am Ende darf man immer nicht vergessen, ich sage immer gerne so diesen blöden Spruch, ich bin ein promovierter, heterosexueller, weißer Mann, der aber einen Rollstuhl hat. Also am Ende des Tages erfülle ich eigentlich sehr viele Klischees einer privilegierten Person in unserem Land und sitze halt im Rollstuhl. Und ich glaube, am Ende, wenn ich einen Raum betrete mit einem Patienten oder einer Patientin, die mich nicht kennen, ich arbeite in einer Notaufnahme der Charité in Berlin auch, da treffe ich natürlich sehr viele Menschen, die mich nicht kennen, dann ist es eine Frage des Auftretens meinerseits, aber auf der anderen Seite ehrlicherweise auch eine Frage, wie Menschen in unserem Land Ärztinnen und Ärzte sehen. Und es sind eben bis heute häufig Respektspersonen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber ich bin halt eben der Arzt und der Herr Doktor. Das wird ja häufig auch so in den Mund genommen. Und das spielt dann für den Patienten oder die Patientin gar nicht unbedingt eine Rolle, weil ich bin in dieser Rolle des Arztes. Und dadurch, dass ich da auch keinen Zweifel dran lasse in solchen Momenten, ist das, glaube ich, auch, transportiert das auch direkt zwischenmenschlich dem Gegenüber, dass ich in dieser Rolle, auch mit 1,34, mit bestem Wissen und Gewissen und Fachwissen diesen Menschen jetzt behandeln werde und das eben keine Rolle spielt. Und genauso wie ich ja natürlich auch nicht, wenn ich reinkomme und der Mensch eben rosa Haare hat, dann gehe ich darauf ja auch nicht ein, sondern ich gehe auf die akute Erkrankung des Menschen ein, und genauso ist es umgedreht. Und natürlich die Ausnahme bestätigt die Regel. Es gibt natürlich auch negative Beispiele und auch positive. Ich fange mal mit den negativen an. Natürlich gibt es auch Patientinnen und Patienten, häufig alkoholisierte Patienten in der Notaufnahme, die dann distanzlos sind, die das vielleicht witzig finden, die darüber lachen. Und dann bin ich aber auch knallhart, ehrlicherweise. Ne? Also dann gibt es dafür von mir aus meiner Perspektive keinen Raum, beziehungsweise ich bin dann auch sehr streng zu den Patientinnen und Patienten und gebe dem Ganzen dann kurz natürlich einen Raum und sage, ja, ich habe eine Behinderung und ich bin trotzdem ihr behandelnder Arzt und der diensthabende Arzt hier heute in der Notaufnahme und stelle es auch im Zweifel den Patienten und Patientinnen frei, dass ich sie behandle. Man hat eine freie Arztwahl in Deutschland und wenn die sagen, sie wollen sich nicht von mir behandeln lassen, was ehrlicherweise noch nie passiert ist, dann würde ich auch sagen, ja gut, dann können Sie gerne eine andere Notaufnahme aufsuchen im Zweifel. Ja, genau. Und Positivbeispiele, ich war vor ein paar Jahren ein halbes Jahr in der Kindernotaufnahme zum Beispiel. Und da geht es auch nochmal um so ein bisschen diese Frage, wie werden Ärztinnen und Ärzte in unserem Land gesehen? Und das ist ganz süß, weil Kinder sind sehr ehrlich in dem, was sie sehen. Und wenn ich auf der Straße in Zivil unterwegs bin sozusagen, dann mich sieht ein dreijähriges Kind oder vier, so das Alter, dann sagen die manchmal sowas, oh, das ist aber ein kleiner Mann. So, also die verstehen sofort, der ist erwachsen, weil er hat einen Bart oder sieht halt aus wie ein erwachsener Mensch, aber ist irgendwie nicht groß. So, also ein kleiner Mann. Wenn ich im Krankenhaus bin und ich habe Krankenhausklamotten an oder einen Kittel und habe ein Stethoskop um Hals, also die Insignien eines Arztes, sage ich jetzt einfach mal, dann verstehen das diese drei- oder vierjährigen Kinder auch sofort und sagen dann, oh, ein kleiner Arzt. Also ich bin in deren Wahrnehmung immer noch klein, das verstehen die schon, aber ich bin dann der Arzt, das verstehen die auch. Und da ist es tatsächlich dann auch, das sind jetzt die wirklich schönen und positiven Beispiele auf der anderen Seite der Skala, da in der Kindernotaufnahme habe ich wirklich auch Kinder erlebt, viele Kinder, zum Beispiel auch mit eigenen Behinderungen. An der Charité gibt es natürlich ein großes sozialpädiatrisches Zentrum, also mit vielen Kindern mit angeborenen Behinderungen oder auch erworbenen Behinderungen. Und immer wenn die mich gesehen haben, waren die total froh und total positiv überrascht. Und ein Lieblingsbeispiel ist ein kleiner Junge, der zu seinem Vater meinte am Ende der Behandlung, also der kleine Junge war so 6, 7 und hatte auch einen Rollstuhl und hat dann am Ende zu seinem Vater gesagt, guck mal Papa, Arzt kann ich also auch werden. Und das ist natürlich genial, weil das ist natürlich irgendwie, deswegen habe ich persönlich nicht unbedingt Medizin studiert, aber das ist natürlich eine Role-Model-Funktion für Kinder, so wie Inklusion ja auch funktionieren soll, dass eben Kinder auch sehen, dass man auch mit einer Behinderung sich überlegen kann und aussuchen kann, welchen Beruf man macht und nicht eben in der Behindertenwerkstatt landen muss, sondern dass es einen freien ersten Arbeitsmarkt gibt in Deutschland, an dem natürlich, wenn man Inklusion zu Ende denkt, alle Kinder und Jugendlichen auch dran teilhaben sollen und dürfen. Und das heißt wiederum aber auch nicht, und das sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass jeder Mensch mit Behinderung Arzt werden muss und soll. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Sondern es muss die Bandbreite der Bevölkerung abbilden. Natürlich muss es auch Menschen mit Behinderung geben an der Kasse bei Aldi oder Lidl. Und genauso muss es natürlich Menschen mit Behinderung im Gefängnis geben, wenn sie einen Durchschnitt der Gesellschaft bilden sollen. Und genauso muss es eben Menschen mit Behinderungen als Richterin geben oder eben als Ärzte.
Leopold hat viel Glück gehabt, denn er wurde schon von Kind an optimal unterstützt und konnte die Vorteile der Inklusion für sich nutzen.
Ich bin geboren 1991 und dass ich in den 90ern war, glaube ich, da ging das los. Da gab es schon, also am Ende des Tages ist das ja ein Prozess. Aber dennoch ist, glaube ich, in den 90ern Inklusion noch nicht unbedingt ganz normal gewesen. Und ich glaube, am Ende braucht man immer, und das braucht man immer im Leben, ehrlicherweise, aber auch als Mensch mit Behinderung braucht man das eben, Menschen, die sich für einen einsetzen. In dem Fall waren das zum Beispiel meine Eltern, aber auch meine Lehrer und Lehrerinnen, mein Kindergarten, also einfach mein Umfeld am Ende. Und ich glaube, wenn man dann, als ich 16 war, 17 war und mir überlegt habe, was ich machen will und zu dem Zeitpunkt also schon seit 16, 17 Jahren unterstützt wurde und dafür gesorgt wurde, dass ich ganz normal auf eine Grundschule gehe und dafür gesorgt wurde, von meinen Eltern auch, dass ich auf ein ganz normales Gymnasium gehe und Abitur mache, dass das eine Selbstverständlichkeit war. Dadurch habe ich natürlich auch eine anerzogene Selbstverständlichkeit, auch durch mein Umfeld, für das ich total dankbar bin, für diese Selbstverständlichkeit, dass ich gesagt habe, ja klar mache ich das. Und ich muss sagen, dass ich damals auch schon wusste und mir auch schon überlegt hatte, dass ich gedacht habe, naja, Hubschrauberpilot, also Hubschraubernotarzt, das wird wahrscheinlich schwierig mit dem Rollstuhl. Aber was mir auch schon damals klar war, dass ich habe 2011 Abi gemacht, auch damals war mir schon bewusst, Medizin ist ein so breites Fach, dass man am Ende kann man auch Medizinjournalismus machen, man kann auf der Bühne stehen und Bücher schreiben wie Eckhard von Hirschhausen, man kann eben am Patienten arbeiten oder der Patientin, man kann im Gesundheitsamt arbeiten, man kann Dozent sein an der Universität. Also es ist einfach ein so breites Studium und ein so breites Fach, dass mir damals schon klar war, dass es eigentlich immer irgendwas geben wird, was ich da machen kann. Und dass das wahrscheinlich auch Hürden hat im Studium, das war mir auch klar und die gab es auch ein Stück weit, natürlich. Aber mir war schon klar, dass wenn ich dieses Studium durchziehe, dass es dann immer irgendwas gibt. Und ich spinne das Rad mal weiter, weil das war dann im Jahr 2011 noch nicht vorherzusehen, ehrlicherweise. Aber bestätigt meine Annahme von damals. Thema Telemedizin. Ja, also dieses Themenfeld wird ja einfach immer größer. Am Ende des Tages, wenn man vom Intellekt her Medizin studiert hat, mit einer Behinderung und Arzt ist oder Ärztin, aber körperlich vielleicht den Job irgendwann nicht mehr in dem Ausmaß durchführen kann, dann kann man aber immer noch Telemediziner sein. Man kann immer noch Menschen beraten, als sprechendes Fach durch seine Empathie oder auch durch sein Fachwissen. Und da gibt es ja auch nochmal ganz viele neue Möglichkeiten telemedizinisch heutzutage. Und dementsprechend bin ich da eigentlich auch total entspannt mittlerweile und war es auch immer, ehrlich gesagt. Und ja, liebe den Beruf. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass meine Eltern beides Ärzte sind und auch meine Großeltern, also schon seit mehreren Generationen in der Familie, das sozusagen liegt, Medizin zu studieren. Und meine Eltern mir das tatsächlich immer auch vorgelebt haben, dass es ein cooler Job ist. Also, dass es Spaß macht, dass es sehr erfüllend sein kann, Menschen zu helfen. Ich glaube, das ist etwas, was an diesem Beruf großartig ist, wo man sehr, sehr dankbar sein kann, dass man am Ende des Tages nach Hause geht und ehrlicherweise jedes Mal eigentlich mindestens mal darüber nachdenkt, dass man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Patienten, Patientinnen irgendwie in irgendeiner Art und Weise weitergeholfen hat. Das ist extrem erfüllend, auch wenn dieser Job in vielen Bereichen auch anstrengend ist. Und es sind sehr anerkannt Job auch. Ne? Das waren auch Beweggründe. Man verdient gutes Geld. Es ist ein krisensicherer Job. Ich glaube, am Ende des Tages werden immer Ärztinnen und Ärzte benötigt, egal in welche Richtung das hier alles geht. Und genau, das waren so die Beweggründe.
Was seine gesundheitliche Zukunft angeht, macht sich Leopold keine Sorgen, zum Beispiel bezüglich der weiteren Ausübung seines Berufs.
Ja, nee, aber da bin ich auch wirklich tiefenentspannt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil dieses Feld eben so weit ist. Also, und das ist natürlich auch immer bei mir so ein bisschen aufgrund meiner Behinderung die Frage, da werde ich dann auch häufig gefragt, irgendwie kannst du reanimieren? Was ich kann, by the way, also um das mal hier aus dem Weg zu räumen, also das kann ich, das ist nicht das Problem. Ich finde es aber immer spannend, dass ich das gefragt werde. Insofern, weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt genug Ärzte und Ärztinnen und auch vor allem Ärztinnen und Ärzte passen vielleicht nicht unbedingt auf ihre eigene Gesundheit auf. Es gibt genug Ärztinnen und Ärzte, die sind irgendwie Anfang 60 und überhaupt nicht fit, ja, die haben vielleicht keine Behinderung, sind aber überhaupt nicht fit, haben irgendwie Raubbau in ihrem eigenen Körper ihr Leben lang betrieben, weil sie viel zu viel gearbeitet haben oder. Und die werden das nicht gefragt. Also, und natürlich kann ich nicht, was ich am Anfang einmal meinte, natürlich kann ich nicht Hubschraubernotarzt sein und mich da irgendwie abseilen auf einer Bohrinsel. Ich sage Ihnen aber, wie es ist, das können 95% der KollegInnen nicht. Also das finde ich immer so ein bisschen witzig, weil da wird auch nicht in Frage gestellt, ob mein Dermatologe, ja, oder mein Urologe, ob der das könnte mit sich abseilen auf der Ölbohrinsel, kann der nämlich ehrlicherweise auch nicht.
Auch wenn Leopolds Werdegang geradezu ein Bilderbuchbeispiel für gelungene Inklusion ist, er sagt, der Kampf für Inklusion sei so wichtig wie lange nicht.
Ich habe letztes Jahr im Morgenmagazin beim ZDF mal gesagt, es ist so wichtig wie lange nicht. Und es ist so wichtig, und dabei bleibe ich auch, es ist so wichtig wie lange nicht, für Inklusion zu kämpfen. Und ich glaube, also ja, mit Sicherheit bin ich ein gutes Beispiel, da gebe ich Ihnen recht, aber es sollte Normalität sein natürlich, ja, und auch ein Gesundheitssystem in meinem spezifischen Fall sollte natürlich auch in den Mitarbeitenden in diesem System die Diversität unserer Bevölkerung abbilden und nicht nur ich spitze es mal zu, nicht nur aus alten weißen Männern mit Kitteln bestehen, die irgendwie Goldknöpfe am Kittel haben und graue Haare, sondern natürlich muss ein Gesundheitssystem auch aus Menschen bestehen, auf die es trifft, nämlich mit Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, Männer. Das ist natürlich völlig klar, weil ja auch die Patientinnen und Patienten sich gut aufgehoben fühlen sollen, und zwar nicht nur fachlich, sondern auch natürlich emotional, menschlich. Und wo wir stehen, ist natürlich eine steile These, weil ich glaube, beziehungsweise eine schwierige Frage, die mich auch umtreibt. Und ich wiederhole das gerne, es ist so wichtig wie lange nicht, für Inklusion zu kämpfen. Und ich habe immer Angst, dass wir den Zenit da schon überschritten haben, dass der Zenit irgendwie so um 2016, 17, 18 war, wo es uns allen gut ging, wo man sozusagen das Gefühl hatte, man kann sich mit sozialen Themen beschäftigen, mit Inklusion beschäftigen. Und jetzt muss man sich mit irgendwelchen crazy Dudes in den USA auseinandersetzen, die halt irgendwie, wo eine Krise die nächste jagt und wo jetzt hier irgendwie, ja, wieder ein zweiter kalter Krieg beginnt, etc. Wir müssen da jetzt politisch gar nicht drauf einsteigen, aber ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, jetzt auch weiterhin und wieder sich dafür einzusetzen, für mehr Inklusion in unserem Land, weil ich glaube, die Lösung kann es nicht sein, es eben so zu machen, wie die USA es machen, dass man eben exkludiert. Ich glaube, das führt nur zu Unmut. Ich glaube, das führt auf Dauer auch zu nicht einer gesunden Gesellschaft, wenn nur das Recht des Stärkeren regiert, so wie es da so ein bisschen ja gerade auch die Zielsetzung ist am Ende. Und ich glaube, da tun wir gut daran, das als mahnendes Beispiel gerade auch zu sehen. Ich hoffe sehr, dass wir da als Bevölkerung, als Europa auch tatsächlich unsere Schlüsse daraus ziehen, für eine diversere Gesellschaft zu kämpfen. Und nicht zuletzt, und den Punkt möchte ich, glaube ich, an der Stelle auch einmal machen, weil ich den ganz, ganz wichtig finde und auch immer ganz surreal, dass das alle nicht verstehen. Ich sage immer ganz gerne, aus meiner Sicht als Arzt mit Behinderung, spitze ich das immer gerne zu und sage, kein Mensch stirbt ohne eine Behinderung. Und selbst wenn das nur ganz kurz ist, weil der Mensch einen Schlaganfall hat, ja, dann hat er, wir haben vorhin darüber gesprochen, er hatte eine akute Erkrankung, aber am Ende des Tages hat er auch kurz eine Behinderung, muss man sagen, und ist dann halt tot, ja. Aber worauf ich hinaus will, wir sind in einer alternden Gesellschaft. Jeder Mensch, sie, ich, wer auch immer, kann jederzeit eine Behinderung erlangen oder wird früher oder später eine Behinderung erlangen. Kann sich jeder Hörer auch mal überlegen, wie es mit Oma und Opa aussieht, wie es mit Mama und Papa aussieht, etc. Und aus der Perspektive heraus geht uns Behinderung eben alle was an, und dann ist es so absurd, sich nicht damit zu beschäftigen. Und dementsprechend ist es, ich bleibe dabei, wichtig wie nie. Punkt 1, Inklusion beginnt im Kopf. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Man darf das nicht unterschätzen. Es müssen eben Kinder und Jugendliche von früh auf begreifen und lernen, dass eben Menschen mit Behinderungen, Menschen mit anderer Hautfarbe zu unserer Gesellschaft und unserem Leben dazugehören, genauso wie verschiedene Augenfarben. Ja, und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel zum Erfolg, dass eben da sozusagen der Fokus drauf gelegt wird. Dann, ich glaube, es ist ganz wichtig für die Menschen zu verstehen, dass Behinderung erstens nicht gleich Behinderung ist, also dass jeder Mensch anders ist, jeder Mensch ist verschieden, genauso wie grundsätzlich jeder Mensch verschieden ist, sind eben auch alle Menschen mit Behinderungen verschieden, da ist immer auch noch ein Mensch dahinter, und das führt mich auch zum nächsten Punkt, da ist ein Mensch dahinter. Und dementsprechend ist einfach, glaube ich, die Bitte an alle Menschen da draußen, dass sie mit Menschen mit Behinderungen so umgehen, wie sie auch mit sich selbst umgegangen haben wollen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn ich unterwegs bin mit Freunden. Und es geht irgendwie, ich bin am Flughafen, ich mach's mal ganz praktisch. Ich bin am Flughafen und bin unterwegs mit einem Kumpel, und dann wird mein Kumpel angesprochen, wie das denn mit mir und dem Rollstuhl jetzt mit dem Flugzeug ist. Und dann bin ich immer so, hallo, Dr. Leopold Rupp mein Name, ich bin promovierter Arzt, ich kann auch für mich selbst sprechen. Und das ist halt etwas, sprecht mit den Menschen mit Behinderungen und geht mit ihnen um, so wie ihr auch behandelt werden wollt, also alle Menschen. Und der Mensch mit Behinderung wird schon sagen, was gut oder schlecht ist, ja? Also der wird schon sagen, von wegen, ja, nee, das finde ich jetzt kacke, oder nee, lieber so, oder. Aber ja, also das ist, glaube ich, das finde ich ganz wichtig. Ich wünsche mir sehr, glaube ich, dass es eben nicht vor ein paar Jahren der Zenit war, der Inklusionsbewegung. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, davor grusel ich mich wirklich. Da habe ich wirklich Bedenken vor, obwohl ich ein selbstbewusster und ehrgeiziger Mensch bin. Ich habe Angst regelrecht davor, dass wir in 10 Jahren sagen, pff, ja, wir waren mal weiter, wir hatten mal irgendwie inklusiv beschulte Kinder und jetzt sind wir wieder bei Sonderschulen und keine Ahnung was. Da habe ich wirklich Bedenken vor, dass das in die völlig falsche Richtung geht und wir Errungenschaften, die wir auch erkämpft haben, die auch Menschen mit Behinderungen erkämpft haben in den letzten Jahrzehnten, dass die verloren gehen wieder. Und ich glaube, da wäre auch mein Appell an alle, eben sich immer wieder vor Augen zu führen, dass man selber auch betroffen sein kann und aus der Motivation heraus was zu verändern. Und auch das für mich selbst, ne? Dass ich mich als durchaus ja privilegierter Mensch mit Behinderung, und dessen bin ich mir auch total bewusst, als sehr privilegierter Mensch mit Behinderung, der jetzt hier auch bei Ihnen zum Beispiel im Podcast sprechen darf und kann, dass ich das nutze, auch in Zukunft, um mich für Menschen mit Behinderung auch einzusetzen und um auch was zurückzugeben an der Stelle, weil ich eben das machen konnte und auch mache, was ich machen wollte, trotz meiner Behinderung, auch wenn ich das Wording eigentlich nicht schön finde. Genau, und dass ich das irgendwie, ja, dass ich dafür mich weiter einsetze.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der neuen ARD-Sounds-App und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation...
Fukushima, vor 15 Jahren. Danach ist klar...
Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
Ich bin damals erleichtert über den Ausstieg. Denn schon seit Tschernobyl steht Atomkraft bei uns für Gefahr. Aber keine 3 Kilometer von meinem Elternhaus weg, hinter der saarländischen Grenze, sieht's ganz anders aus. Frankreich denkt nicht ans Aussteigen.
Präsident Macron hat heute beim Besuch einer Turbinenfabrik in Belfort eine Renaissance der Atomkraft angekündigt.
Was ist da los? Wieso ticken Deutschland und Frankreich so unterschiedlich beim Thema Atomkraft? Ich bin Lisa Krauser, Journalistin beim Saarländischen Rundfunk, und ich nehme euch mit auf eine Reise. Zu Reaktoren. Hast du denn immer so nervös auf den Geigerzähler geguckt?
Immer. Anfang immer.
Atommüll.
Niemand kann ein Endlager für 1 Million Jahre garantieren. Das ist Hybris.
Und zu Perspektiven auf dieser und auf der anderen Seite der Grenze.
In Frankreich lernt man von klein auf, Atomkraft zu lieben.
Schlimm, ganz schlimm. Und dann habe ich auch Angst gehabt, so um mein Kind.
Nein, danke. Warum Atomkraft uns spaltet. Ein Podcast über Perspektiven, Prägung und Widersprüche. Ab sofort in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.